Das Ende der Ampelkoalition hat gravierende Folgen für die ohnehin angeschlagene deutsche Wirtschaft. Denn Wachstumspakete, Förderprogramme und wichtige Gesetzesvorhaben liegen auf Eis. In diesem Podcast schauen wir genauer hin. Wir sprechen darüber, welche Gesetze zurückgestellt wurden und was das konkret für die Unternehmen bedeutet. Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge des DHPG-Podcasts Taxiert. Zunächst einmal alles Gute für 2025. Es ist die erste Folge im neuen Jahr. Hallo, lieber Benno.
Hallo, Andreas. Auch dir ein frohes neues Jahr.
Ganz lieben Dank. Bist du gut reingekommen?
Alles bestens, ja. Und freue mich sehr auf unsere erste gemeinsame Podcast-Folge in 2025.
Und die beschäftigt sich ja auch gleich mit einem Thema zum Jahreswechsel.
Ja, man könnte die heutige Folge unter die Überschrift stellen, wenn Politik auf Wirklichkeit trifft. Denn ich denke, wir alle wissen es, wir alle merken es. Wir befinden uns mitten im Wahlkampf, der so eigentlich nicht geplant war. Irgendwo zwischen Ende der Regierungskoalition, Vertrauensfrage, Auflösung des Bundestages und den vorgezogenen Neuwahlen. Und das Ganze kam oder kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem, wir haben es gerade im Intro schon gehört, durchaus einige für die Wirtschaft wesentliche Gesetzgebungsverfahren noch nicht abgeschlossen waren. Und Andreas, wir wollen uns heute darüber unterhalten, was heißt das ganz konkret für die Unternehmen? Nämlich, welche Änderungen sind noch umgesetzt worden unter der alten Regierung, treten jetzt in Kraft oder sind in Kraft getreten und welche auch nicht? Und da wir das, glaube ich, nicht vollumfassend machen können, haben wir uns zwei Schwerpunktthemen heute ausdrücklich herausgenommen.
Wir kennen das ja aus den letzten Jahren, dass sich gerade kurz vor dem Jahreswechsel noch sehr viel tut im Steuerrecht. Und ja, letztes Jahr hatten wir genau in diese Situation hinein den Bruch der Koalition. Und deswegen lohnt es sich, genau darauf einen Blick zu werfen, was ist denn eigentlich noch umgesetzt worden und worüber reden wir noch und was kommt denn auch nicht mehr jetzt?
Ganz genau. Und das Thema Steuern hast du angesprochen, Andreas. Das wird einer unserer beiden Schwerpunkte heute sein. Und der zweite Schwerpunkt liegt im Bereich der Nachhaltigkeit oder ESG, also Environmental, Social und Governance Aspekte, die wir als zweiten Schwerpunkt heute beleuchten wollen.
Und da haben wir einen Experten, den wir schon kennen.
So ist das. Ja, zum Thema ESG begrüßen wir herzlich zum zweiten Mal bei uns im Podcast-Studio Thomas Bernhard. Hallo Thomas.
Hallo Benno, hallo Andreas. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen.
Hallo lieber Thomas.
Hallo Thomas. Und da es schon ein paar Tage her ist, dass du hier warst, stellen wir dich auch gerne nochmal vor. Thomas, du bist Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, hast im Jahr 2019 den Weg zur DHPG gefunden, bist seit ziemlich genau einem Jahr, seit dem 01.01.2024 Senior Partner bei uns im Haus und beschäftigst dich vor allen Dingen in den letzten Jahren sehr intensiv mit allen Themen rund um Nachhaltigkeitsberichterstattung, berätst dort Unternehmen bei der Aufstellung, wirst sie aber auch bei der Prüfung begleiten, Themen der EU-Taxonomieverordnung und weitere Themen, die wir rund um das Geschäftsfeld ESG, also Environmental, Social und Governance Aspekte, angeordnet haben. Noch einmal herzlich willkommen bei uns, Thomas.
Vielen Dank für die Vorstellung, Benno.
Ja, und daneben dürfen wir Justin Dieterling begrüßen. Justin ist Steuerberater, jetzt im dritten Jahr bei der DHPG und war vorher bei der Finanzverwaltung tätig. Er ist Diplom-Finanzwirt und hat gerade auch aus seiner Tätigkeit als Betriebsprüfer natürlich umfangreiche Kenntnisse im Bereich des Unternehmenssteuerrechts. Hier hat er dann auch einen Master gemacht und auch bei der DHPG beschäftigt er sich insbesondere mit Unternehmenssteuerrecht und insbesondere auch Steuergestaltung. Da haben wir auch einiges gemeinsam an Projekten, also Thema Umstrukturierung, M&A, Immobilien, Nachfolge und die Kombination aus all den Themen. Hallo lieber Justin, schön, dass du da bist.
Hallo Andreas, hallo Benno, ich freue mich hier zu sein.
Ja, dann bevor wir ins eigentliche Thema einsteigen, hören wir noch kurz einen Originalton des noch amtierenden Bundeskanzlers, der ganz gut in unsere heutige Themenlandschaft reinpasst.
Meine Damen und Herren, ich werde nun sehr schnell auch das Gespräch mit dem Oppositionsführer, mit Friedrich Merz, suchen. Ich möchte ihm anbieten, in zwei Fragen, gern auch mehr, die entscheidend sind für unser Land, konstruktiv zusammenzuarbeiten. Bei der schnellen Stärkung unserer Wirtschaft und unserer Verteidigung. Denn unsere Wirtschaft kann nicht warten, bis Neuwahlen stattgefunden haben.
Ja, Andreas, Olaf Scholz hat es ja thematisiert in einer seiner ersten Ansprachen nach dem Bruch der bestehenden Koalition. Das Thema Stärkung der Wirtschaft steht noch auf der Agenda, ist sozusagen ein unvollendetes Projekt der alten Regierung, soll gerade möglichst nicht darunter leiden, dass die Regierungskoalition zerbrochen ist und Neuwahlen vorgezogen stattfinden müssen. Aber vielleicht kannst du es für uns einmal rechtlich einordnen. Wo stehen wir eigentlich jetzt? Was bedeutet das rein rechtlich, dass die aktuelle Regierungskoalition keine Mehrheit mehr hat und es vorgezogene Neuwahlen geben wird?
Ja, vielen Dank, Benno, für die Vorlage. Also tatsächlich ist es so, dass der Bundestag nicht kontinuierlich durchläuft sozusagen, sondern mit der Neuwahl, mit dem Zusammentritt des neu gewählten Bundestages nach der Neuwahl dann eben auch tatsächlich rechtlich ein neuer Bundestag zusammentritt. Die Juristen sprechen hier von Diskontinuität oder einer neuen Legislatur. Das heißt, andersrum gewendet, alle Gesetzgebungsvorhaben, die noch nicht abgeschlossen sind, sind auch automatisch beendet und müssten jetzt ganz neu in den Bundestag eingebracht werden nach den entsprechenden verfassungsrechtlichen Vorgaben. Also wieder ganz neu Gesetzesinitiative, erste Lesung, zweite Lesung, dritte Lesung etc. Aber alles, was bisher war, auch wenn Gesetzgebungsverfahren schon sehr weit fortgeschritten waren, werden komplett auf Null gestellt.
Ja, vielen Dank, Andreas, dass du das einmal rechtlich für uns einsortiert hast. Ich denke, das macht es nötig, dass wir einmal sehr genau hinschauen, welche Gesetzgebungsvorhaben es im alten Jahr noch gab und welche davon noch durch die parlamentarischen Gremien gegangen sind und welche eben auch nicht. Lass uns doch damit anfangen, mit den Gesetzesvorhaben, die noch umgesetzt worden sind, sprich die bereits alle parlamentarischen Instanzen, die erforderlich sind, durchlaufen haben und bereits im Bundesgesetzblatt verkündet worden sind. Was sind da aus deiner Sicht, Justin, die für die Unternehmen wesentlichen Gesetze?
Vielen Dank, Benno. Ja, genau. Es gibt eine Reihe an Gesetzen, die in 2024 noch durch den Bundestag und den Bundesrat beschlossen und abgesegnet worden sind. Ich würde hier einmal differenzieren zwischen Gesetzen, die sich materiell steuerrechtlich auswirken, und Gesetze, die beispielsweise dem Bürokratieabbau bei uns hier in Deutschland dienen. Da würde ich auch direkt mal anfangen mit dem vierten Bürokratieentlastungsgesetz. Das ist das Gesetz, dessen Verabschiedung am weitesten zurückliegt. Wir haben hier beispielsweise im Bereich der handels- und steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten eine Reduzierung bekommen. Das heißt, wir hatten bislang eine Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren. Die hat sich auf 8 Jahre reduziert. Daneben hat der Gesetzgeber den gesetzlichen Rahmen geschaffen, dass zukünftig auch Steuerbescheide elektronisch bekannt gegeben werden können. Es soll insoweit eine ab 2026 geltende Regelung geben, dass man als Steuerpflichtiger auch nicht mehr einwilligen muss in eine elektronische Steuerbescheidbekanntgabe. Es soll vielmehr eine sogenannte Widerspruchslösung dazu geben. Des Weiteren soll es auch im Bereich des Steuerfreistellungsverfahrens einen Bürokratieabbau geben. Gerade im Bereich grenzüberschreitender Gewinnausschüttungen gibt es auch eine grundsätzliche Pflicht zum Einbehalt von Kapitalertragssteuern. Und in diesem Zusammenhang gab es zwischen verbundenen Unternehmen bislang die Möglichkeit, dass man von diesem Kapitalertragssteuerabzug Abstand genommen hat. Ein solches Verfahren musste man beim Bundeszentralamt durchlaufen und hat bei einer positiven Bescheidung entsprechend eine Freistellungsbescheinigung auf 3 Jahre ausgestellt bekommen. Diese Freistellungsbescheinigungen sollen jetzt zukünftig auf 5 Jahre ausgestellt werden können.
Ja, vielen Dank, Justin. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich die Anzahl der Bürokratieentlastungsgesetze höre. Man glaubt gar nicht, dass wir einen eigenen Podcast gemacht haben zum Bürokratieabbau in Deutschland oder zur Notwendigkeit des Bürokratieabbaus.
Ja, darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen, Andreas, weil Justin hat gerade 2 Kernelemente des Gesetzes genannt. Es gibt noch ein drittes, was uns im Bereich der grenzüberschreitenden Verrechnungspreise durchaus beschäftigt, nämlich eine Neuregelung der Aufzeichnungspflichten, der Dokumentationsvorschriften. Und hier war es so, ohne das jetzt zu weit ausführen zu wollen, dass ursprünglich schon eine Neuerung zum 01.01.2025 vorgesehen war oder die war auch schon verabschiedet gesetzlich, tritt aber nie in Kraft, weil sie jetzt überschrieben worden ist durch eine Neuregelung im vierten Bürokratieentlastungsgesetz aus Oktober 2024. Und da zeigt sich auch genau das Dilemma, denn so gut das mit dem Bürokratieentlastungen gemeint sein mag, die Maßnahmen wirken natürlich nur dann wirklich entlastend, wenn die Unternehmen auch eine Chance haben, sich darauf einzustellen und nicht, wenn sie schon mitten in der Vorbereitung sich befinden auf eigentlich belastende Maßnahmen, dann doch mal auf den letzten Metern gesagt wird, April, April, es kommt doch nicht so schlimm, weil dann wird sich die Freude auch regelmäßig in Grenzen halten. Aber ja, du hast recht, Andreas, an die Folge musste ich auch gerade denken.
Okay, also das vierte Bürokratieentlastungsgesetz, habe ich verstanden, ist verabschiedet, ist im Bundesgesetzblatt und ist damit schon Gesetz geworden. Aber wir haben daneben noch ein Gesetz, was eben auch noch im Dezember verkündet worden ist.
Ja, mit dem Jahressteuergesetz 2024 ist der Gesetzgeber auch seiner Verpflichtung nachgekommen, im Bereich der Umstrukturierungen eine Rechtsnorm anzupassen, die das Bundesverfassungsgericht mit einem Urteil aus 2023 als verfassungswidrig eingestuft hat. Im Kern geht es um den Wirtschaftsguttransfers einzelner Wirtschaftsgüter aus dem Betriebsvermögen einer Personengesellschaft in das Betriebsvermögen einer beteiligungsidentischen Personengesellschaft. Der Gesetzgeber hat mit der bisherigen Regelung den steuerneutralen Transfer von Wirtschaftsgütern zwischen dem Betriebsvermögen eines Gesellschafters und dem Betriebsvermögen der Personengesellschaft ermöglicht. Der Wirtschaftsguttransfer zwischen beteiligungsidentischen Personengesellschaften war bislang nicht vom gesetzlichen Anwendungsbereich gedeckt und wurde durch ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht in Zweifel gestellt. Das Bundesverfassungsgericht hat dann die Rechtsnorm insoweit als verfassungswidrig eingestuft, weil es keine Rechtfertigung dafür sah, wieso der Transfer von einzelnen Wirtschaftsgütern zwischen den Gesamthandelsvermögen beteiligungsidentischer Personengesellschaften nicht möglich gewesen sei.
Ja, ich glaube, das ist eine super wichtige Vorschrift in der Umstrukturierungspraxis, auch im Nachfolgebereich und sehr, sehr praxisrelevant einfach.
Auf jeden Fall. Die Besonderheit in dem Verfahren ist, dass der Gesetzgeber verpflichtet ist, eine Regelung zu treffen, die mit Rückwirkung ab dem Jahr 2001 natürlich nur für die Fälle, die jetzt noch verfahrensrechtlich änderbar sind, zu treffen hatte. Und da ist er insoweit jetzt seiner Verpflichtung nachgekommen und das wird mit dem Jahressteuergesetz 24 insoweit glattgezogen. Daneben hat der Gesetzgeber mit dem Jahressteuergesetz 2024 auch die Verlustverrechnungsbeschränkungen bei Termingeschäften und Forderungsausfällen, insbesondere von Gesellschafterforderungsausfällen, negiert. Die Einführung einer Verlustverrechnungsbeschränkung ist seinerzeit 2020 in das Gesetz gekommen und sah vor, dass ein Steuerpflichtiger seine Verluste nur zukünftig bis zu einem Volumen von 20.000 Euro je Veranlagungszeitraum mit zukünftigen Gewinnen verrechnen konnte. Diese Verlustverrechnungsbeschränkungen sind jetzt aufgehoben worden. Gerade auch im Bereich des Ausfalls von Gesellschafterforderungen verschafft uns diese Negierung dieser gesetzlichen Regelung insoweit wieder mehr Flexibilität.
Ja, vielleicht, wenn ich da kurz reinspringen darf, Justin, du hast jetzt zwei aus unserer Sicht für die Unternehmen und Unternehmer ganz wesentliche Änderungen genannt, die durch das Jahressteuergesetz 2024 teilweise repariert worden sind oder jedenfalls so gestaltet worden sind, dass die Praxis ganz gut damit umgehen kann. Ich denke, es würde fast den Rahmen unserer heutigen Folge sprengen, wenn wir alle Änderungen im Jahressteuergesetz 2024 im Detail vorstellen. Das sind jetzt sehr technische und für die Unternehmen im Einzelfall sehr relevante Änderungen. Ein wesentliches Politikum ist, glaube ich, immer das Thema steuerliche Freistellung des Existenzminimums oder Abbau der kalten Progression. Da haben wir ja auch in den letzten Wochen des alten Jahres noch ein bisschen was erlebt und zum Teil hat sich ja dann doch die Minderheitsregierung, die es gibt, als handlungsfähiger vielleicht erwiesen, als es zunächst zu erwarten war. Wir haben eine Regelung sowohl das Jahr 2024 betreffend bekommen, aber eben auch eine Regelung, die jetzt die Folgejahre betrifft. Vielleicht magst du dazu ganz kurz etwas sagen.
Genau, richtig. Das Gesetz zur steuerlichen Freistellung des Existenzminimums 2024 soll rückwirkend mit Wirkung ab dem 01.01.2024, wie von dir angesprochen, Benno, die Anhebung des Grundfreibetrags sowie die Anhebung des Kinderfreibetrags sicherstellen. Daneben ist mit dem Steuerfortentwicklungsgesetz auch die Grundlage der Anhebung der steuerlichen Freibeträge für das Jahr 2025 gelegt worden. Auch hier gab es insoweit eine Anpassung des Kindergelds, des Kinderfreibetrags und auch hier hat man die kalte Progression, sprich, dass die Inflationsrate höher ist als das Nettoeinkommen und die Steuereinnahmen, das Steuersubstrat sich im Endeffekt aufgrund von der Inflation erhöht, angepasst.
Ja, das war offensichtlich der Kompromiss, auf den sich ehemalige Regierung und Opposition noch einigen konnten. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass nicht alles umgesetzt worden ist, was ursprünglich mal im Steuerfortentwicklungsgesetz als Entwurf enthalten war. Und da sind, glaube ich, ein, zwei Regelungen auf der Strecke geblieben, die für die Unternehmen durchaus entlastend hätten wirken können.
Definitiv, Benno. Wir haben eine Reihe von Abschreibungsmöglichkeiten oder auch steuerlichen Entlastungen ursprünglich vorgesehen gehabt im Steuerfortentwicklungsgesetz, die wir seinerzeit schon aus dem Gesetzgebungsverfahren zum Wachstumschancengesetz kannten. Das betrifft zum einen die Abschreibungsmöglichkeit der degressiven AFA. Hier haben wir durch das Wachstumschancengesetz eine zeitlich befristete Abschreibungsmöglichkeit bekommen, die bis zum 31.12.2024 terminiert war. Ursprünglich war mal vorgesehen, diese degressive AFA bis 2028 zu verlängern und eine prozentuale Anpassung von 20% auf 25% vorzunehmen. Daneben sollten auch die Vorschriften zum Sammelposten und zur Abschreibung von geringwertigen Wirtschaftsgütern angepasst werden. Auch hier sah der Gesetzgeber wesentliche Erhöhungen der Abschreibungen vor.
Herr Andreas, so ein bisschen habe ich ein Déjà-vu zu dem Podcast, den wir mit Diana Engelin aufgenommen haben, zum Wachstumschancengesetz. Auch da war es so, dass einige wirtschaftsfreundliche und wirtschaftsfördernde Maßnahmen nicht umgesetzt werden konnten, aus dem Gesetzentwurf wieder rausgenommen worden sind. Seinerzeit war es vor allen Dingen die Entscheidung aus Karlsruhe, die da gebremst hat. Jetzt ist es der Bruch der Koalition. Irgendwie hat man das Gefühl, das, was wirklich wirtschaftsfördernd wirken könnte, bleibt dann wirklich auf der Strecke, wenn bestimmte disruptive Entwicklungen die Politik dann in ihrer Handlungsfähigkeit beschränken.
Andererseits ist es, glaube ich, schon richtig, hier auch sich auf die Themen zu konzentrieren, bei denen Konsens herrschte, wo vor der Wahl auch keiner mehr bremsen wollte, Kindergeld, kalte Progression, und sich die wirtschaftsfördernden Dinge aufzusparen, wenn auch klar ist, wer die neue Koalition bildet, wer die neue Regierung bildet, um auch dann die Gegenfinanzierung darzustellen. Also ich glaube, das ist schon richtig. Auch darüber haben wir beim letzten Mal schon gesprochen. Der ganz große Befreiungsschlag, um jetzt hier eine Entfesselung der deutschen Wirtschaft hinzubekommen, ist ja auch das nicht.
Nein, nein, das stimmt. Und irgendwie wird es ja auch zum Running Gag, dass wir uns über nicht umgesetzte Gesetze vor allem deswegen freuen, weil keine Meldepflicht für innerstaatliche Gestaltungen gekommen ist. Und da bleibt zumindest von meiner Seite aus die Hoffnung, dass mit dem Ende der alten Regierungskoalition auch der Koalitionsvertrag beendet ist und dass die dort verankerten Mitteilungspflichten für die nationalen Gestaltungen vielleicht dann auch für längere Zeit in der Mottenkiste verschwinden mögen. Womit wir dann vielleicht abschließend bei den Gesetzen wären, die nicht mehr umgesetzt worden sind und auch nicht teilweise umgesetzt worden sind. Hier fällt mir aus dem internationalen Kontext, Justin, vor allen Dingen das Mindeststeueranpassungsgesetz ein. Da wird es wohl bis zur Bundestagswahl keine Änderung mehr geben. Siehst du das auch so?
Genau. Wir haben im Dezember hier noch einen zweiten Diskussionsentwurf bekommen vom Bundesfinanzministerium, der einige notwendige Klarstellungen mit sich bringt, aber aufgrund der Zeitkürze nicht mehr in 2024 zur Verabschiedung gelangt.
Ja, das ist auf der einen Seite bedauerlich, weil da durchaus wichtige Klarstellungen für die Unternehmen enthalten waren oder gewesen wären, die auch bei der Jahresabschlusserstellung eine nicht unwesentliche Rolle spielen. Stichwort ist nur die das Aktivierungswahlrecht für latente Steuern nach HGB. Da wird es bei der Rechtsunsicherheit für 2024 jedenfalls bleiben. Ganz spannend fand ich, aber auch das müssen wir, glaube ich, heute nicht ausführen, dass das Bundesfinanzministerium sich durchaus noch weiter aus der Deckung gewagt hat und Dinge vorgeschlagen hat, wie die Streichung von Lizenzschranken und anderen grenzüberschreitenden Normen im Einkommensteuergesetz, wie eine deutliche Reduzierung des Anwendungsbereichs bei der Hinzurechnungsbesteuerung. Mich beschleicht ein bisschen der Verdacht, dass das Finanzministerium vor allem deswegen so mutig war, weil sie sicher sein konnten, dass das nicht mehr umgesetzt wird in der alten Legislaturperiode. Da muss man sehen, unter wessen Führung auch immer dann das BMF möglicherweise mit einem weiteren dann Referentenentwurf nach der Bundestagswahl und nach der Neubildung der Regierung aus der Deckung kommt. Ja, das war aus meiner Sicht ein ganz bunter Blumenstrauß von Themen, die die Unternehmen in den letzten Monaten beschäftigt haben, auch mit der Frage, kommt das nicht, in welcher Form kommt es? Und wir sehen, dass die Antwort sehr heterogen ist, dass man schon sehr genau schauen muss, was von dem, auf das man sich vorbereitet hat, wirklich noch Gesetz geworden ist und was auch nicht und was vielleicht noch irgendwann kommen wird. Und wenn wir jetzt mal in den Bereich der Nachhaltigkeit wechseln, Thomas, sieht es möglicherweise da ähnlich aus. Auch da haben wir gerade einen Zwischenstand erreicht, der noch nicht alle Zweifelsfragen beantwortet.
Ja, Benno, das ist richtig. Im Bereich der Nachhaltigkeit, das natürlich ist ein großer Sprung, aber tatsächlich ist es ja insbesondere ein Gesetz, auf das wir alle sehr lange gewartet haben oder auch immer noch warten, nämlich das CSRD-Umsetzungsgesetz in Deutschland, welches bisher noch nicht vorliegt, beziehungsweise im Regierungsentwurf vorliegt, aber jetzt auf den letzten Metern unserer alten Bundesregierung eben nicht mehr umgesetzt wurde. Die CSRD, die Corporate Sustainability Reporting Directive, das heißt die Richtlinie zur Nachhaltigkeitsberichterstattung der Unternehmen, ist ja schon seit Anfang 2023 in Kraft auf europäischer Ebene und die Umsetzung in nationales Recht hätte durch die Mitgliedstaaten bis Mitte bzw. bis Anfang Juli, bis zum 6. Juli, um genau zu sein, 2024 erfolgen müssen. Das ist offensichtlich in Deutschland nicht erfolgt, weshalb auch die EU hier schon ein Vertragsverletzungsverfahren gegenüber Deutschland und anderen Mitgliedstaaten, wir sind also in guter Gesellschaft innerhalb der EU, ja eingeleitet hat. Und dieses Vertragsverletzungsverfahren läuft also seit September diesen Jahres. Und wir warten, wie gesagt, auf die Umsetzung.
Vielleicht nochmal zur Klarstellung, eine Richtlinie, eine europäische Richtlinie muss eben noch in nationales Recht umgesetzt werden, gilt also nicht unmittelbar. Und hier, das ist genau einer der Fälle, wo das Gesetzgebungsverfahren eben wieder bei Null anfängt jetzt, das nationale Gesetzgebungsverfahren.
Ja, ich denke, wir kommen gleich noch auf die konkreten Folgen der bisher nicht erfolgten Umsetzung der CSRD. Ich würde gerne nochmal eine Minute bei der europäischen Ebene bleiben, weil du hast es ja gerade gesagt, Thomas, die Nachhaltigkeitsberichterstattung in Europa hat ihren Ursprung in der europäischen Richtlinie und der europäische Gesetzgeber, Richtliniengeber, Verordnungsgeber war ja durchaus noch an anderen Stellen aktiv in den letzten Monaten und Jahren. Und das sind ja Dinge, die zunächst mal von der nationalen Besonderheit mit Koalitionsbruch und Neuwahlen nicht betroffen sind. Vielleicht gibst du uns ganz kurz einen Stand, wie der Stand der europäischen Gesetzgebung aktuell aussieht im Bereich der Nachhaltigkeit.
Ja, sehr gerne. Wir haben da neben der CSRD, die ja auch schon in einigen Mitgliedstaaten in der EU umgesetzt ist, insbesondere ja nochmal die europäischen Berichtsstandards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung, kurz die ESRS, die ja nochmal die Inhalte der CSRD konkretisieren und eigentlich die Inhalte für die Nachhaltigkeitsberichte der Unternehmen dann ja auch wirklich sehr im Detail regeln. Und diese ESRS sind eben als Verordnung erlassen und damit auch in Kraft. Und sie gelten nicht für alle Unternehmen, nämlich eben nicht für die eben die CSRD noch nicht in nationales Recht umgesetzt ist, aber eben für andere europäische Unternehmen sind die sehr wohl in Kraft. Und deswegen gilt es für diese Unternehmen, aber natürlich auch im Hinblick auf das, was da in Deutschland dann auch noch kommen wird, diese Entwicklung im Blick zu halten. Und hier ist insbesondere jetzt Ende letzten Jahres nochmal eine Neuerung reingekommen, die ich für erwähnenswert halte, die EFRAG, also die Organisation auf europäischer Ebene, die die EU-Kommission bei den Standards und auch der Weiterentwicklung hier maßgeblich unterstützt, die hat einen sogenannten Fragen- und Antwortenmechanismus eingerichtet auf europäischer Ebene, wo auch schon immer wieder Fragen gestellt wurden, eingereicht werden konnten und wo die EFRAG jetzt mittlerweile 157 Fragen tatsächlich beantwortet hat auf 278 Seiten, also eine ganze Menge zu lesen. Und hier ist insbesondere in dem letzten Wurf, wo nochmal 64 neue Leitsätze hinzukamen, eine sehr spannende Erläuterung drin, das ist die sogenannte ID 177. Hier geht es insbesondere oder geht es darum, wie denn eigentlich der Übergang von den wesentlichen Nachhaltigkeitsaspekten, also das Endergebnis sozusagen der doppelten Wesentlichkeitsanalyse, die die Unternehmen hier in Vorbereitung auf die CSRD, auf das CSRD-Reporting machen müssen, wie man von diesen wesentlichen Themen, wenn die einmal identifiziert sind im Unternehmen, den Übergang zu den zu berichtenden Datenpunkten schafft. Und dieses Mapping, da haben wir lange drauf gewartet, das war sozusagen, es fehlte irgendwo dieser Übergang, wie nimmt man den jetzt vor, wie kriegt man das hin? Und da ist diese neue Erläuterung der EFRAG doch sehr hilfreich und kann den Unternehmen nochmal bei ihren Vorbereitungen wirklich helfen. Vielleicht zu den ESRS noch eine Ergänzung. Ich sagte es gerade, 278 Seiten, 157 Erläuterungen, das ist eine ganze Menge, was den Unternehmen da zugemutet wird, neben den ja eh schon sehr umfangreichen Verordnungstexten. Jetzt möchte man eine sogenannte Quiet Period einlegen, also etwas Ruhe einkehren lassen, das zumindest bis die erste Berichtssaison dann in 2025 vorüber sein wird.
Das klingt, als hätte der europäische Verordnungsgeber und Richtlinien- und Gesetzgeber durchaus ein Einsehen und zumindest erkannt, was auch an Bürokratieaufbau dort geschaffen worden ist. Gibt es noch aus deiner Sicht weitere Anzeichen dafür, dass, du hast das Thema Quiet Period angesprochen, dass von den Unternehmen vielleicht etwas Bürokratielast genommen werden könnte in dem Bereich?
Ja, da gibt es vor allen Dingen eins zu nennen und das ist die sogenannte Omnibus-Verordnung, die Ursula von der Leyen als Kommissionspräsidentin im Anschluss an das Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs im November letzten Jahres in Budapest angekündigt hat. Hier geht es darum, also im Rahmen dieses Omnibus-Standards sollen im Prinzip die ESG-Berichtspflichten, die aus diversen Verordnungen resultieren, allen voran zu nennen sicherlich die CSRD, die CS-Triple-D, also die Richtlinie, das Europäische Lieferkettengesetz und die EU-Taxonomie-Verordnung.
Diese Berichtspflichten möchte man in einem Omnibus-Standard sozusagen bündeln, um dabei Redundanzen insbesondere natürlich zu verringern. Das heißt, Ziel ist hier, dass durch diesen einheitlichen Standard ja die Berichtspflichten um mindestens mal 25% verringert werden sollen für die Unternehmen. Das ist natürlich etwas, wonach die Unternehmen auch rufen. Bürokratieabbau ist hier sicherlich gefragt. Das ist ja sehr zu begrüßen. Hier wird laut dieser Ankündigung zumindest erwartet, dass auch schon im ersten Halbjahr dieses Kalenderjahres konkrete Vorschläge seitens der EFRAG dann auch vorgelegt werden. Wir sind sicherlich sehr gespannt, was da kommen wird.
Gut, besser als nichts. Man fragt sich natürlich trotzdem, warum erst jetzt? Warum mussten zunächst mal 100% Vorschriften geschaffen werden, um dann auf die Idee zu kommen, die vielleicht, dass 75% vielleicht auch ausreichend sein könnten? Aber wie gesagt, es ist besser ein spätes Einsehen als gar keins. Und ich habe schon den Eindruck, dass inzwischen auch auf allen Ebenen angekommen ist, dass Nachhaltigkeitsberichterstattung im Zusammenhang mit Taxonomieverordnung, im Zusammenhang mit Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz eben doch den Unternehmen zusätzliche Lasten aufbürdet und das in einer Zeit, die für viele auch so schon schwierig, wirtschaftlich schwierig ist. Und wenn das zum gewissen Umdenken und Einlenken führt, dann glaube ich, wird das auf große Akzeptanz stoßen bei allen, die davon betroffen sind.
Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ich möchte nur an der Stelle noch einmal darauf hinweisen, oder überhaupt darauf hinweisen, dass die Unternehmen sich jetzt nicht ausruhen sollten und abwarten sollten, bis dann dieser Omnibus-Standard kommt und klar ist, welche Berichtspflichten werden jetzt da wegfallen. Wir gehen davon aus, dass keine Berichtspflichten wegfallen werden, sondern dass Redundanzen verringert werden, Überlappungen vermieden werden und sich dadurch eben eine doppelte Berichterstattung erübrigt. Ja, das ist sicherlich zu begrüßen, aber das heißt eben nicht, dass man jetzt damit rechnen kann, dass sich beispielsweise 25% aller Datenpunkte, die wir heute im Bereich der ESRS-Berichterstattung kennen, dass die wegfallen werden. Darauf sollte man nicht hoffen, darauf sollte man vor allen Dingen nicht warten in seinen Vorbereitungen auf diese Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Ja, Stichwort warten. Was rät zu Unternehmen in Bezug auf ihre Nachhaltigkeitsberichterstattung nach der CSRD, wo wir ja gerade eingangs gehört haben, das Gesetzgebungsverfahren ist nicht mehr abgeschlossen worden. Wir befinden uns da gewissermaßen im rechtsfreien, luftleeren Raum. Wie sollten Unternehmen mit der Situation umgehen?
Das hängt natürlich ganz von dem Unternehmen ab. Bei den Unternehmen, die jetzt tatsächlich für das Jahr 2024 schon ursprünglich im Anwendungsbereich der CSRD gewesen wären, eine Umsetzung in nationales Recht natürlich vorausgesetzt. Das sind in Deutschland insbesondere die kapitalmarktorientierten Unternehmen. Für die ist nun klar, dass die CSRD eben keine unmittelbare Geltung mehr für das Jahr 2024 entfalten kann. Hier gibt es also das Rückwirkungsverbot, was auch im Grundgesetz verankert ist, welches hier zum Tragen kommt. Für 2025, das heißt die Unternehmen, die jetzt 2025 erstmalig in die Berichterstattung reinlaufen, das ist der breite Mittelstand in Deutschland, das sind alle bilanzrechtlich großen Kapitalgesellschaften oder haftungsbeschränkten Personenhandelsgesellschaften. Für die bedeutet es, dass die CSRD, wenn sie denn in 2025, das heißt bis zum 31.12.2025 spätestens in nationales Recht umgesetzt wird, dass sie auch über das Jahr 2025 weiterhin berichten müssen. Das heißt, für diese Unternehmen ändert sich erstmal an dem Jahr der Erstanwendung der CSRD erstmal gar nichts.
Mit der kleinen Ausnahme, dass sie nach der aktuellen Rechtslage dann zur Pilotgruppe gehören, wo ja ursprünglich mal vorgesehen war, dass eigentlich die kapitalmarktorientierten Unternehmen dort ein Jahr Vorsprung haben oder anders gewendet, dass die nicht kapitalmarktorientierten Unternehmen sich durchaus mal anschauen können, ein Jahr lang, was haben eigentlich die großen kapitalmarktorientierten Wettbewerber so gemacht? Nicht im Sinne von abschreiben, aber was können wir uns möglicherweise von dem annehmen, was unsere Marktbegleiter im Rahmen der Nachhaltigkeitsberichterstattung geschrieben haben? Das fällt ja jetzt zumindest in ganz großem Stil weg, wenn nicht die kapitalmarktorientierten Unternehmen alle freiwillig schon nach CSRD und ESRS berichten für das Jahr 2024, richtig?
Das ist theoretisch erstmal richtig. In der Praxis, aber das hast du auch gerade schon angedeutet, bleibt natürlich abzuwarten, ob nicht doch viele jetzt freiwillig nach den ESRS berichten. Weil, ich meine, der Zeitpunkt, wo jetzt endgültig dann auch feststand, dass die CSRD im alten Jahr nicht mehr umgesetzt würde, der kam halt relativ spät und war sicherlich von vielen so ja auch nicht hervorsehbar. Beziehungsweise die Unternehmen konnten das natürlich auch nicht abwarten, mussten sich also vorbereiten, haben das auch getan. Und da sind viele natürlich auch schon sehr weit. Und für diese Unternehmen bedeutet das natürlich die Fragestellung, was machen wir denn? Wie sollen sie jetzt damit umgehen?
Einmal sind Sie mit den Vorbereitungen auf die ESRS-Berichterstattung sehr weit. Und auf der anderen Seite haben Sie aber die Berichterstattung nach dem alten Regime, das tatsächlich noch gültig ist, nämlich das CSR-Richtlinienumsetzungsgesetz aus dem Jahr 2017 ist ja weiterhin in Kraft. Eine nicht finanzielle Erklärung nach diesen Vorgaben war einfach nicht mehr vorbereitet von vielen oder ist nicht mehr vorbereitet. Jetzt kann man sagen, ja, das haben wir lange genug gemacht, kommen da schnell wieder hin. Das kann vielleicht in einem einen oder anderen Fall wirklich so sein. Aber wir werden sicherlich auch beobachten können, dass jetzt viele Unternehmen eine ESRS-Berichterstattung machen. Und auch das ist zulässig. Die ESRS als Verordnung ist ja tatsächlich auf europäischer Ebene. Wir hatten es gerade in Kraft. Das heißt, die Unternehmen dürfen auch, und das steht ja so auch in unserem HGB, in unserem deutschen Handelsrecht drin, dass die Unternehmen ihre nicht finanziellen Erklärungen sich dabei an europäischen Richtlinienrahmenwerken orientieren können. Das sind die ESRS und deswegen ist da eine Orientierung zulässig. Man kann sich also vollumfänglich auf diese Berichterstattung stützen als Unternehmen oder aber eben auch nur teilweise die ESRS anwenden. Und ich denke, das werden wir in vielerlei Fällen sehen, sodass die Unternehmen, unsere mittelständischen Mandanten dann sehr wohl sich orientieren können an Unternehmen, die schon nach ESRS berichtet haben. Im Übrigen sehen wir heute schon sogenannte First Mover, die das freiwillig in Teilen angewendet haben, das ESRS-Rahmenwerk. Insofern wird es, denke ich, auch im Jahr 2025 eine ganze Reihe von praktischen Anwendungsfällen, Beispielen geben, an denen man sich zumindest mal einen sehr guten Eindruck verschaffen kann vom Umfang dieser Berichterstattung.
Ja, und dazu kommt ja noch ein Aspekt, der das unterstreicht, was du gerade gesagt hast, Thomas, nämlich, dass es weitere Berichtspflichten gibt auf europäischer Ebene, die von der Verschiebung oder von der nicht rechtzeitigen Umsetzung der CSRD gar nicht betroffen sind. Stichwort Taxonomieverordnung, richtig?
Vielen Dank für die Vorlage, Benno. Die EU-Taxonomieverordnung ist in der Tat ja ein eigenständiges Rahmenwerk und es ist eben, wie der Name schon sagt, eine Verordnung und die gilt eben unmittelbar. Das heißt, die ist von der Verschiebung einer CSRD-Umsetzung in nationales Recht eben gar nicht betroffen. Und die kapitalmarktorientierten Unternehmen, die ja schon seit 2021 praktisch nach der Taxonomieverordnung sukzessive berichten müssen, für die bleibt es dabei, dass eben 2024 das Jahr ist, über das sie praktisch erstmalig vollumfänglich nach der EU-Taxonomieverordnung berichten werden müssen. Das heißt, über Taxonomiefähigkeit, über Taxonomiekonformität und zwar für alle 6 Umweltziele. Das ist sicherlich da schon mal eine Neuerung. Also diese vollumfängliche Anwendung der EU-Taxonomie durch der kapitalmarktorientierten Unternehmen gibt einem natürlich schon einen sehr guten Blick auf diese Berichterstattung und Unternehmen können da einfach mal schauen, wie denn diese Berichterstattung ausgestaltet ist. Und EU-Taxonomieverordnung, vielleicht das Stichwort nochmal aufgreifend, auch da gehen die Entwicklungen weiter. Und hier gibt es nochmal neue Fragen und Antworten, die auch eine ganz spannende Frage beantwortet haben. Eine Frage, die lange offen war, nämlich die Frage, müssen Vorjahreswerte angegeben werden? Und diese Frage ist letztendlich und Gott sei Dank auch so beantwortet worden, dass eben die Erstanwender der EU-Taxonomieverordnung keine Vorjahresangaben machen brauchen. Das heißt, für all die Unternehmen, die 2025 erstmalig oder die für das Jahr 2025 erstmals berichtspflichtig werden im Bereich der EU-Taxonomieverordnung, die brauchen keine Vorjahresangaben für das Jahr 2024 zu machen.
Ich möchte nochmal einen Blick richten auf das CSRD-Umsetzungsgesetz. Wir unterstellen ja gerade die ganze Zeit, dass es 2025 jedenfalls in Kraft tritt. Das wird auch wahrscheinlich so sein, aber sicher ist das noch nicht. Denn je nachdem, wie lange nach der Neuwahl es nötig sein wird, eine neue Regierung zu formieren, eine neue Koalition zu bilden, einen neuen Koalitionsvertrag auszuhandeln etc., geht ja schon Zeit ins Land. Dann ist man kurz vor der Sommerpause, bis dann das Gesetzgebungsverfahren komplett bei Null ja ansetzen muss und komplett durchgeführt werden muss. Da kann schon Zeit ins Land gehen. Ich gehe davon aus, dass das gelingt, aber ganz sicher ist das eben nicht. Und dann würden auch die mittelständischen Unternehmen im Grunde vor der gleichen Situation stehen wie die großen jetzt.
Vollkommen richtig, Andreas. Genau das könnte passieren. Wir gehen auch heute tatsächlich nicht davon aus, dass diese Umsetzung in nationales Recht dann vor Herbst nächsten Jahres erfolgen wird. Und wir gehen auch davon aus, dass es einen neuen Regierungsentwurf zur Umsetzung geben wird.
Wir sehen also noch massive Unsicherheit auf der Zeitschiene, aber was macht denn jetzt das Unternehmen konkret?
Das ist richtig. Wir gehen, wie du sagst, davon aus, dass wir hier eine Umsetzung nicht vor Herbst nächsten Jahres sehen werden. Aber tatsächlich, was bedeutet das für die Unternehmen? Wir empfehlen dringend natürlich die Vorbereitungen einfach weiter vorzunehmen. Die Vorbereitungen sind aufwendig, sind sehr umfangreich. Das kann man nicht innerhalb von 2 bis 3 Monaten alles auf die Beine stellen, so eine Nachhaltigkeitsberichterstattung. Insofern sollten sich die Unternehmen nicht beirren lassen und einfach weiter auf ihrem Weg hin zu einem Nachhaltigkeitsbericht gehen, wie das bisher auch schon geplant war.
Ja, Thomas und Justin, ganz herzlichen Dank, dass ihr uns einen sehr tiefen Einblick gegeben habt in eure Themenbereiche zu der Frage, wie sich die Situation für die Unternehmen gerade jetzt zum Jahreswechsel in der unklaren politischen Lage darstellt. Ich glaube, das Ganze ist hinreichend komplex und vielschichtig. Deswegen an dich, Andreas, die übliche Frage: Was nimmst du aus der heutigen Folge mit?
Ja, ich nehme mit, dass wir uns ganz sicher, unabhängig davon, welche Regierung uns die nächsten Jahre begleiten wird, uns ganz sicher noch sowohl mit den Themen ESG als auch Steuern beschäftigen werden, weil wir noch sehr viele Unklarheiten sehen werden, sehr viel Wandel sehen werden. Und mein Wunsch wäre schlicht und ergreifend, dass wir es vielleicht doch schaffen, an der einen oder anderen Stelle ein bisschen Bürokratie auch wegzunehmen von den Unternehmen und hier zu klaren Regelungen ohne große bürokratischen Hemmnisse zu kommen. Lieber Benno, wie ist es bei dir?
Du sprichst mir aus der Seele, Andreas, und ich habe auch bei unserer Aufzeichnung heute mehr als einmal an die Folge gedacht, die wir zum Thema Bürokratieabbau und Entlastung aufgenommen haben. Und mir ist jedenfalls nochmal sehr deutlich geworden, dass Bürokratieentlastung oder überhaupt Entlastung der Unternehmen nicht nur etwas zu tun hat mit der Anzahl der Vorschriften, mit denen sich Unternehmen konfrontiert sehen, sondern eben auch mit der Planungssicherheit und der Vorausschau, der man eben solche Regelungen anwenden kann. Und genau daran fehlt es ja im Moment. Das ist der politischen Situation geschuldet, aber macht es für die Unternehmen eben auch überhaupt nicht einfacher, wenn Dinge, auf die sie sich vorbereitet haben, aufwendig vorbereitet haben, dann doch nicht kommen. Dann ist das eben nicht Bürokratieentlastung oder Abbau, sondern ist einfach nur eine Zunahme von Unsicherheit und eine Abnahme von Planungssicherheit. All das können Unternehmen, glaube ich, im Moment überhaupt gar nicht gebrauchen.
So ist das wohl. Lieber Benno, was ist der Tipp des Monats?
Unser Tipp des Monats kommt aus deinem Spielfeld, Thomas, und beschäftigt sich heute mit dem Thema EU-Entwaldungsverordnung.
Der Praxistipp des Monats.
Die am 30. Juni 2023 in Kraft getretene EU-Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten, kurz EUDR, verpflichtet bestimmte Unternehmen zur Einhaltung und Umsetzung produktspezifischer Sorgfaltspflichten. Ziel ist es, den Import und Vertrieb von Produkten, die mit Entwaldung oder Walddegradation in Verbindung stehen, auf dem EU-Markt wirksam zu regulieren. Der Verlust von Wäldern soll bekämpft und die Klimaziele der EU vorangetrieben werden. Ursprünglich war vorgesehen, dass bilanzrechtlich mittelgroße und große Unternehmen ab dem 30. Dezember 2024 und bilanzrechtlich kleine und Kleinstunternehmen ab dem 30. Juni 2025 den Sorgfaltspflichten der EUDR nachkommen müssen. Die Fristen für die verpflichtende Umsetzung der Sorgfaltspflichten wurden allerdings jüngst um ein Jahr verschoben, um den betroffenen Unternehmen die notwendige Zeit zur Vorbereitung einzuräumen. Die mit der Umsetzung der produktspezifischen Sorgfaltspflichten in Verbindung stehenden Herausforderungen sind nicht zu unterschätzen. Trotz Verschiebung der verpflichtenden Vorgaben ist es ratsam, sich jetzt mit der Umsetzung auseinanderzusetzen. Beginnen Sie also frühzeitig mit der Erfassung relevanter Informationen zu Ihren Rohstoffen und Lieferanten, insbesondere zu Herkunft, Geolokalisierung und Einhaltung lokaler Vorschriften. Entwickeln Sie ein einfaches, aber effektives System zur Risikobewertung Ihrer Lieferketten. Berücksichtigen Sie dabei alle relevanten Kriterien der EUDR. Implementieren Sie Risikominderungsmaßnahmen und dokumentieren Sie diese umfassend. Überprüfen Sie mindestens einmal jährlich die Wirksamkeit Ihrer Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Anforderungen der EUDR langfristig erfüllt werden. Nutzen Sie die zusätzliche Zeit, um Ihre Lieferkettenprozesse zu optimieren und das Risikomanagementsystem gezielt an die umfassenden Sorgfaltspflichten anzupassen. Und nehmen Sie in Sachen verantwortungsbewusste Lieferketten eine Vorreiterrolle ein.
Das war der Praxistipp des Monats.
Ja, Benno, und damit sind wir schon am Ende unserer Folge.
Ja, dann nochmal herzlichen Dank an euch beide, Justin und Thomas, dafür, dass ihr heute unsere Experten wart und durch das Programm geführt habt.
Vielen Dank an dich, Benno.
Sehr gerne. Was gibt's beim nächsten Mal, lieber Andreas?
Nächstes Mal beschäftigen wir uns mit einem Thema, was sehr relevant ist, was nichts mit Steuern und nichts mit ESG zu tun hat, sondern mit Datenschutz.
Auch sehr spannend. Und bis dahin auch an Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Und wie immer gilt, weitere Informationen zum Inhalt unserer heutigen Folge finden Sie in den Shownotes. Und wenn Sie uns Hinweise, Anregungen, Tipps oder auch Kritik zukommen lassen möchten, können Sie das gerne tun an taxiert@dhpg.de. In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Das war Taxiert, der DHPG-Podcast für Steuern und Recht. Verpassen Sie keine neue Episode. Einfach unseren Podcast abonnieren und Praxistipps zu Steuern und Recht erhalten.